Ich habe zu Hause mir so eine Art Studio gebaut im Kinderzimmer mit so einer Kamera auch in der Wand. Ich habe Radiosendungen gemacht, ich habe Fernsehsendungen gemacht. Die Kindheit war jetzt nicht so doll. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen. Meine Mutter hat, glaube ich, alles reingehauen. Aber dann war diesen Raum, den ich mir da selber gebaut habe, für mich wichtig, um zu überleben. Das waren dann die Momente, wo ich gelebt habe. Den Rest habe ich überlebt. Ja. Ich habe da FIFA gezockt damals ohne Ende und habe es dann immer selber kommentiert. Und irgendwann spürte ich dann, dass, wenn wir mit Freunden gespielt haben, die gesagt haben, kannst du unser Spiel auch kommentieren. Ich war dermaßen am Arsch in meinem Leben, dass ich gedacht habe, ich kann das nicht mehr ertragen. Und heute denke ich mir, Gott sei Dank bin ich da geblieben bei mir. Es wird irgendwann der Moment kommen, wo man sich sagt, das hast du durchgemacht, das war der Grund und jetzt bist du da, wo du sein wolltest.
Fußball ist Emotion, Fußball ist Leidenschaft, Fußball hat diese Kraft, tausende Menschen gleichzeitig zu elektrisieren, im Stadion und zu Hause vor dem Fernseher. Aber was wären diese Momente ohne die Stimme, die sie einfängt? Ohne jemanden, der entscheidet, welches Wort bleibt und welches für immer mit diesem Tor verbunden ist? Kommentieren klingt nach Traumjob, nach Mikrofon, Stadionlicht und Gänsehaut. Doch was steckt wirklich dahinter? Was passiert, wenn jede Sekunde live ist und jeder Fehler hörbar bleibt? Und wie fühlt sich dieser Moment eigentlich an, kurz bevor es losgeht? Man sitzt oben auf der Tribüne vor einem Stapel an Karteikarten, Notizen, Statistiken, Namen, Geschichten, Zahlen. Alles muss sitzen. Im Ohr meldet sich die Regie. Countdown, noch 30 Sekunden, noch 10. Und bitte. Wir kennen dieses Gefühl inzwischen auch, zumindest ansatzweise. Als Co-Kommentatoren durften Fabi und ich selbst schon erleben, wie schnell aus Vorfreude Anspannung wird, wie plötzlich alles gleichzeitig passiert und wie schwer es ist, in genau diesem einen Moment die richtigen Worte zu finden. Und was braucht es eigentlich genau, um dort zu sitzen, wenn man jemand von einer Handvoll Menschen sein darf, die ein besonderes Spiel begleiten dürfen? Im Stadion, am Spielfeldrand, am Mikrofon, immer ganz nah dran. Unser heutiger Gast weiß genau, wie es sich anfühlt. Er kommentiert Woche für Woche Spiele im deutschen Profifußball, ist eine der markantesten Stimmen im Sport, emotional, direkt und unverwechselbar. Und auch immer mit einem lustigen Spruch auf den Lippen. Doch sein Weg dahin war alles andere als leicht, geprägt von einem großen Traum. Heute sprechen wir über den Beruf des Kommentators, über die Leidenschaft, über den Druck und darüber, warum dieser Job neben Fachwissen auch sehr viel mit Persönlichkeit zu tun hat. Wir sprechen mit jemandem, der diesen Weg gegangen ist, mit Haltung, Energie und einer Geschichte, die weit über den Fußball hinausgeht. Christian Straßburger oder wie viele ihn nennen, Strassi? Schön, dass du da bist.
Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Herzlichen Dank für die Einladung, was für ein schönes Intro. Ja. Hätte ich jetzt noch länger zuhören können.
Hat Turit selber geschrieben.
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt
ich will
nicht,
mich hier nicht mit fremden Federn schmücken. Das aber macht unsere liebe Regie, das war in dem Fall die Celine.
Aber du hast
die, nicht Regie, unsere Redaktion.
Redaktion.
Mein Gott, ja.
Celine, deine alte Freundin. Celine.
Die sehr junge Freundin. Also ja, alt im Sinne von, ich kenne sie schon länger.
Das meinte ich, ja.
Und also ich kenne kaum einen Menschen, der alles bespielen kann, so wie sie. Also die wird auch irgendwann hoffentlich mal noch weiter den Traum verfolgen von Kommentatorin sein, denn das hat sie drauf, auch wenn sie das manchmal nicht selber glaubt.
Doch, also ich glaube auch, dass sie da... Wir schicken mal schöne Grüße raus. Vielen Dank für deine tolle Vorbereitung, die für mich ja gar nicht so nötig gewesen wäre, weil ich ja das Privileg habe, regelmäßig dich durchs Land kutschieren zu dürfen, als dein offizieller Fahrer zu deinem Termin, wenn du als Kommentator unterwegs bist. Und ich darf sogar hin und wieder meinen Senf dazugeben als dein oder der Experte an deiner Seite. Das heißt, ich will damit nur sagen, Strassi und ich,
ihr kennt euch,
wir kennen uns
ganz gut.
Mittlerweile ganz gut, sowohl beruflich als auch privat haben wir schon das eine oder andere unternommen.
Insofern bin ich auch gespannt, wie ein Fabi Klos dann hier so in so einem Podcast agiert, als Gastgeber, als Host. Ich kenne ihn ja als Co-Kommentator und weiß, wie gut er da ist. Und bin sehr gespannt, aber du hast ja jemanden ganz Tolles an deiner, oder zwei Menschen an deiner Seite.
Ja. Ich habe auch hier nur die begleitende Rolle, weil Turit das Mastermind hinter diesem Podcast ist.
Jetzt macht er sich wieder klein. Ne?
Wie findest du es eigentlich, dass er da sitzt mit kurzer Hose, als wäre er gerade aufgewacht und sowas, während wir uns hier das beste Viskosehemd, die schönste Jeans, Podcast ist nicht nur hören, Fabi. Man kann auch gucken, wenn eine Kamera läuft. Ne?
Ja. Also Anfang des Jahres hatte ich ihn mal gelobt, weil er kam mir richtig schön mit Jeans hier an. Da habe ich gedacht, er hätte ein neues Zeitalter hier 2026 eingeläutet, aber da ging es um gute Vorsätze. Hat er schon wieder über Bord geworfen.
Da war es auch kalt.
Ist nicht jetzt so Routine.
mittlerweile geworden, ist es wärmer und auch jetzt haben wir gerade schon eine Seite von Strassi kennengelernt. Leute, die er gerne mag, die Nektar ganz gerne. Und das passiert bei mir in aller Regelmäßigkeit.
Ja. Ja, aber Strassi, wir freuen uns wirklich sehr, dass du mit uns erstmal natürlich über dich und deinen Weg sprichst, aber auch ganz grundsätzlich mal über den Beruf des Kommentators, weil ich glaube, viele, also man, jeder hört ihn, den Kommentator, aber die wenigsten können sich vielleicht was darunter vorstellen. Wie wird man überhaupt Kommentator? Was gehört dazu? Mit wie viel Vorbereitung ist sowas eigentlich verbunden? Deswegen wollen wir da heute mal ein bisschen genauer drauf schauen und finden das total spannend.
Bevor der Strassi anfängt zu erzählen, ich nehme jetzt nicht zu sehr vorne weg, aber ich gebe ja hier immer gerne eine kurze Vorstellung, eine kurze Vita unserer Gäste wieder. Bei dir sind es nicht so viele Titel, die ich jetzt vorlesen muss, die du gewonnen hast. Deswegen macht es ein bisschen kürzer.
Aber du hast das Abschiedsspiel von Schnatti noch drauf, ne? Dass ich da einen Elfmeter verschossen habe.
Selbstverständlich, ja. Und ich nehme es auch vorweg. Strassi war nicht bei meinem Abschiedsspiel eingeladen. Das hält er mir auch bis heute vor.
Na gut, da waren wir, kannten wir uns ja noch.
Ja, das war noch ein bisschen früh. Egal, widmen wir uns den wichtigen Themen. Christian Straßburger, Strassi, geboren am 1. Mai. Am Tag der Arbeit, ob das was zu bedeuten hat, werden wir rausfinden. In Düsseldorf bist du geboren. Du wohnst aber jetzt schon länger in Köln und lebst auch trotz des Borussia Mönchengladbach-Herzes gerne in Köln. Das widerspricht sich ja nicht zwingend. Nee. Du hast dein Abitur gemacht irgendwann mal vor ein paar Jahren, ist ja auch schon.
Abi 09.
Ja. Abi 09. Und hast ein Studium begonnen, Medienwissenschaften. Ich sag nochmal, hat es begonnen, abgeschlossen hat das nicht, ist aber auch überhaupt nicht schlimm, weil auch ich habe mal eine Ausbildung begonnen. Man muss ja nicht alle Sachen zu Ende machen, wenn man...
Kann ja nicht jeder Doktor werden.
So, ne? Kann nicht jeder Doktor werden, genau. Ja. Woher kennen wir dich? Wir kennen vor allem deine Stimme, aber mittlerweile ist ja Fernsehen auch dann ein bisschen mit Bild. Auch bei den Kommentatoren, du bist bei Sky, du bist bei RTL, du bist eigentlich... Ich glaube, 3 bis 4 Mal die Woche auf jeden Fall zu hören für fußballinteressierte Menschen. Und du bist jetzt auch schon mittlerweile in deinem 9. Jahr für Magenta unterwegs. Da durfte ich dich kennenlernen. Da hat es von Anfang an direkt gefunkt und hast jetzt dir das auch verdient, im kommenden Sommer jetzt bei der Weltmeisterschaft in den USA für Magenta etwas ganz, ganz Tolles machen zu dürfen. Da werden wir gleich noch konkreter drüber sprechen. Aber du bist bei der Weltmeisterschaft dabei als einer von 2 vor Ort, wenn ich richtig informiert
Kommentatoren,
wurde. Genau, als einer von 2 Kommentatoren vor Ort. Ja, und ich durfte jetzt erst wieder erfahren, dass du ja durchaus auch mit deiner Stimme schon für wundervolle Momente gesorgt hast in der Vergangenheit. Also ich weiß tatsächlich, dass du schon ein Halbfinale bei der Euro 24 kommentiert hast, was sicherlich auch eine geile Erfahrung gewesen ist. Aber gerade beim VfL Osnabrück hört man 90+6, was sich ja einige Spieler eintätowiert haben. Also da gerne nochmal googeln, die Stimme, die Sie da hören. Das ist Christian Straßburger in seinem puren Element. Ja, und alles Weitere spare ich mir jetzt, weil das werden wir jetzt mit Strassi zusammen mal rausfinden, was er noch so zu erzählen hat.
Also erstmal ist es ja Wahnsinn, was ihr hier macht. Ihr hüllt einen erstmal ein mit Liebe. Ich bin jetzt schon total emotionalisiert und erzähle wahrscheinlich mehr, als ich je in meinem Leben erzählt habe. Aber ganz toll, dass ihr euch so viel Gedanken macht. Schön.
Wir geben immer erstmal allen ein gutes Gefühl und dann sticheln wir. Ne? Das kann Fabi mal ganz gut.
Nachgeboren. Ja.
Jetzt vielleicht mal zum Einstieg. Die ganz banale Frage, wieso passt der Job des Kommentators so gut zu dir?
Das ist keine banale Frage. Das ist eine sehr schwierige Frage, würde ich fast sagen. Der passt so gut zu mir, weil er alle Facetten, die der liebe Gott mir irgendwie mitgegeben hat, beinhaltet. Also emotional sein, Dinge fühlen, Dinge aussprechen, die man gerade so auf der Zunge hat. Mit der Gefahr natürlich, dass wenn da das Mikro an ist, dass das dann natürlich auch mal das eine oder andere ist, wo man vielleicht mit einem Gedanken mehr etwas anderes gesagt hätte. Es erfüllt mich total, dieser Job, der sich gar nicht so anfühlt wie ein Job. Die meiste Zeit, die sich wie Job anfühlt, findet ja nicht im Stadion statt, sondern dann irgendwo, man sagt dann immer am Schreibtisch, ich sitze aber ganz selten an einem Schreibtisch, ich hänge dann irgendwo auf einer Couch rum oder so mit dem MacBook. Es ist einfach, es macht mich glücklich. Deswegen passt das so gut.
Vielen Dank, dass du hier warst.
Das sind schon 9 Minuten rum, Wahnsinn.
Natürlich, wir alle wünschen uns ja, jeder Mensch da draußen wünscht sich einen Beruf, einen Job zu finden, der einen glücklich macht. Von daher, ich finde, gerade bei dir merkt man das auch immer an der Art und Weise, wie du kommentierst, dass dich das wirklich glücklich macht, dass du das gerne machst. Und Turit und ich haben das Privileg, auch hin und wieder mal mitkommentieren zu dürfen als Experte. Das unterscheidet sich aber tatsächlich nochmal sehr von dem, was ihr als Kommentatoren und Kommentatorin macht, weil ihr habt da schon so ein bisschen die Führung. Ihr müsst, das wirkt immer alles so leicht, was ihr macht, vielleicht für den Zuschauer, aber ist es ja nicht. Also es bedarf ja schon eine ganze Menge an Vorbereitung. Was macht denn aus deiner Sicht ein Kommentar so anspruchsvoll, wie er tatsächlich ist?
Also ich will es jetzt auch nicht überkandideln, ne? Also so eine Straße zu bauen, morgens um 5 Uhr das Teer anzurühren, ich glaube, das ist anstrengender als ein Fußballspiel vorzubereiten und zu kommentieren. Ich glaube, dass es dazugehört, dass man loslässt, gewisse Dinge, auch Informationen. Man sollte nicht übertrieben den Leuten zeigen wollen, dass man sich wunderbar vorbereitet hat und alles weiß, sondern man ist so Begleiter. Ne? Also man kennt das ja selber. Ich bin ja immer noch auch Fußballfan und gucke ganz viel zu Hause und lass mich dann gerne informieren, lass mich tragen von den Kolleginnen und Kollegen, lass mich gerne aber auch so nicht stören, ja, dass man den Zuschauerinnen und Zuschauern auch mal Ruhe gibt, mal, dass sie die Atmosphäre spüren können, das, was da auf dem Feld passiert, auch ein bisschen verarbeiten können, auch, dass man vielleicht, was man an Informationen mitbekommen hat, das ist natürlich manchmal einfacher, manchmal schwerer. Heutzutage, Gott sei Dank, gibt es ja diese Konstellation, die ihr auch kennt, mit einem Co-Kommentator, der braucht dann auch noch Raum und sowas. Man muss dann wie so ein Orchester, glaube ich, muss man da orchestrieren. Wann spielt jetzt die Posaune? Wann kommt jetzt der große Schlag von der Trommel? Und wann ist einfach mal vielleicht ein bisschen das Sanfte angesagt? Und so sehe ich mich als jemand, der da diese 90 Minuten orchestriert und das so diese Dirigent zu sein am Mikrofon, finde ich total spannend, auch immer wieder von vorne, also bei jedem Spiel.
Kann man das so einfach lernen? Kann das jeder? Oder glaubst du, es gehört auch eine gewisse Form von Talent dazu, wie zum Beispiel in einem Orchester zu spielen, ein Instrument zu spielen, ja auch eine gewisse Form von Talent bedarf, denke ich mal.
Gute Frage, ob das jeder kann. Das ist ja so ein Beruf, der hat ja keinen Königsweg. Ne?
Ja.
Die am häufigsten gestellte Frage ist, wie werde ich Kommentator? Ich will unbedingt Kommentator. Die Frage habe ich ja damals auch gestellt an die Leute, die ich dann irgendwie mal gegriffen habe. Da war immer die Antwort, es gibt keinen Königsweg. Du musst es machen. Du musst dich ausprobieren. Und am Ende gibt es die Leute, die das hören und die entscheiden dann, kann der das oder nicht. Ne, da sagt der eine nein, der andere ja. Also es gibt diesen Job und ich würde jetzt sagen, kaum ein anderer musst du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sein. Es gibt natürlich so grundsätzliche Dinge, die man erlernen kann, wo man sieht, das ist gefordert von einem Kommentator, was weiß ich, gerne gesehen, nach einer Viertelstunde, halben Stunde, nach einer Stunde mal so ein Zwischenfazit, dann mal auch zu wissen, den Zuschauerinnen und Zuschauern zu erklären, warum passieren die Dinge gerade, wie sie passieren. Und ich glaube, das kann man lernen, aber es gehört natürlich auch wie bei jedem anderen Job dazu. Man kann jetzt nicht, ich glaube, Profifußballer werden ohne Talent. So ist es dann auch beim Kommentatorenjob.
Es geht ja auch darum, sich zu trauen. Also du musst ja schon in frühen Jahren auch anfangen.
Ja.
Ne, die hören ja viele Menschen zu.
Also ich hatte auch schon einige, die wollten das machen. Ne? Die wollten in dem Job arbeiten und dann geht das rote Licht an und dann ist aber finito. Ne? Und dann würde ich sagen, suchst du dir lieber was anderes, weil natürlich muss dir das irgendwie Spaß machen, dass du da irgendwie unter Beobachtung stehst und dann gewisser Druck dabei ist. Ansonsten wird's schwer.
Ja, aber ich glaube trotzdem schon für viele ein Traumjob, ne? Also wenn ich mal so höre, viele eher Jungs, muss ich sagen, haben schon Bock drauf, Kommentator zu werden. Bei Frauen müssen wir, glaube ich, immer noch so ein bisschen pushen.
Naja, jeder Junge, der oder auch jedes Mädchen.
Und kennst du selber, du spielst draußen Fußball und kommentierst dein eigenes Spiel selber.
Ja, wollte ich gerade sagen, du machst ja die ersten Erfahrungen mit Profifußball, hast du ja oder habe ich früher gemacht im Fernsehen. Und da gehört ja, also es war nicht so einfach, mal eben ins Stadion zu gehen.
Mhm.
Du machst deine ersten Erfahrungen mit Profifußball, machst du ja im Fernsehen. Und da ist ein Kommentator, und zu meiner Zeit waren es nur Kommentatoren, da gab es noch keine Kommentatorin, machst du mit einem Kommentator. Und dann, klar, so wie du die Spielszenen nachspielen willst, so machst du auch den Kommentar.
Ja.
Irgendwo ein bisschen nach, ne? Und nimmst da viel für dich auch mit.
Ja, da ich limitiert war, was das Fußballerische angeht, war es bei mir eher die PlayStation. Also ich habe da FIFA gezockt damals ohne Ende und habe dann den Kommentator da ausgemacht und habe es dann immer selber kommentiert. Und irgendwann spürte ich dann, dass wenn wir mit Freunden gespielt haben, die gesagt haben, kannst du unser Spiel auch kommentieren und sowas. Ach, ne? Und dann cool. War das relativ frühzeitig etwas, wovon ich heute noch profitiere.
Sag mal so, wie alt warst du da ungefähr?
Also ich kann mich immer nur daran erinnern, dass so bei mir die Blütezeit losging mit Fußball. Das war so rund 2001, 2002. Und da ging das dann auch richtig. Da war mir klar irgendwann, das muss es sein, das soll es sein. Und danach habe ich auch alles dafür. Also es hat mich nichts mehr in meinem Leben so sehr interessiert wie das. Und da ging es ungefähr los.
Also warst du 12, 13?
Ja, ich bin jetzt 36. Ja, 11, 12 Jahre.
Ja. Wenn wir mal gucken, so deine erste Station, nenne ich es mal, war ja so ein bisschen Liga Total, wo du dann auch mit 18 durchaus selbstbewusst gesagt haben sollst, du möchtest irgendwann mal der beste Kommentator Deutschlands sein.
Ja, das ist so gefallen, dieser Satz. Was heißt erste Station? Ja, das war so ein Praktikum, ne, das ich da angeboten bekommen habe. Und das wollte ich natürlich gleich nutzen.
War das während deines Studiums? Hattest du das schon angefangen? Oder?
Sehr gute Frage. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja. Ja, muss ja. Ja, ja. Ich bin ganz schlecht so mit Zahlen und mit so Zeug. Aber ich glaube, es muss so gewesen sein, dass ich ja schon studiert habe. Ich mache übrigens gerade Anführungszeichen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
Eingeschrieben war.
Genau, ich hatte so ein Semesterticket, was relativ teuer war im Vergleich. Also hätte ich mir einfach ein Monatsticket tun können. Aber nee, ich wollte es unbedingt studieren. Aber als ich gemerkt habe, da muss man ja auch dann was lernen, wurde es schwer. Ja, ich war damals schon sehr verbissen. Das ist heute Gott sei Dank nur noch in positiven Zügen zu erkennen. Und habe gedacht, so, jetzt habe ich die Chance, hier ist mein erstes Praktikum, hier ist Liga Total, hier ist die Bundesliga nicht weit, die zweite Liga. Dann sage ich gleich mal, was ich will. Ne? Und ich habe da natürlich überhaupt noch gar keine Ahnung gehabt von der Branche. Dass das negativ aufgenommen wurde, das ist mir heute auch ein bisschen klar, weil ich danach aber auch nicht geliefert habe. Ich habe gedacht, wo ist denn jetzt das Spiel, was ich kommentiere? Bis ich merkte, als Praktikant bin ich eher dafür zuständig, die Videokassetten damals, die Älteren erinnern sich, zurückzudrehen. Und das hat mich unterfordert, beziehungsweise wahrscheinlich war ich auch so ein Drecksack, der gedacht hat, das ist unter meinem Niveau, das möchte ich nicht. Und dementsprechend ist das Praktikum auch gelaufen. Mein damaliger Praktikumschef, den ich dann vor kurzer Zeit, also den habe ich immer wieder mal getroffen, über Thomas Wagner, ist auch ein guter Freund von ihm, da wurde immer mal wieder auch diese Information ausgetauscht. Als ich mit ihm darüber gesprochen habe, jetzt vor kurzem bei der Spobis, da war mir extrem wichtig, nochmal zu erzählen, warum dieser Satz gefallen ist, mit welchem Hintergrund und dass das eine Station war, ein kurzes Praktikum, was nämlich dann auch vorzeitig von mir beendet wurde, weil ich gemerkt habe, das geht jetzt noch nicht so, sonst verbrenne ich mich hier, dass das sehr wichtig war in der Rückschau für mich.
Und nach dem Praktikum hast du dann erstmal gedacht, okay, vielleicht ist doch nicht der richtige Weg, vielleicht mache ich doch was ganz anderes oder wie waren da so deine Gedanken?
Ja, ich war grundsätzlich noch nicht so gesettelt im Leben. Ne? Ich war so am Struggeln und ich sah halt dieses eine, also sagen wir mal so, ich habe irgendwo in irgendeinem Loch rumgehangen, auch mental und sah dieses eine Seil und das war kommentieren und da wollte ich mich dran hochziehen. Das Problem war aber, das Seil, das hing da zwar, aber das war noch nicht für mich dahin gehangen wurden, sondern ich musste diese ekelhafte Leiter, die daneben stand und an jeder Spore war irgendwie so Dreck dran und Schleim, da musste ich eigentlich hoch, bis ich die gesehen habe, es hat ein bisschen was gedauert und ja, ich habe dann gedacht, das bringt ja hier nichts, ich muss irgendwie was Wirkliches machen, was ich dann vielleicht, das andere ist Träumerei.
Was Solides, ne?
Genau, was Solides. Und
brauchst ja was in der Hand, Junge.
Richtig, du musst da was machen. Und dann habe ich tatsächlich bei Edeka damals gefragt, das war in Oberhausen, da war ich zu der Zeit, weil ich da so ein bisschen was schon gemacht habe für Rot-Weiß Oberhausen, so YouTube-Interviews und sowas. Und dann haben die gesagt, ja, dann mach doch hier eine Ausbildung. Also es ging relativ einfach, habe ich gedacht, ja gut, dann machen wir das. Und als ich dann im Prinzip das Ding unterschreiben wollte, kam es dann ganz anders. Dann hat RWO gesagt, der Pressesprecher geht jetzt übrigens zum VfL Bochum, möchtest du das nicht machen? Und ja, das war dann so dann bei mir der Weg oder beziehungsweise dieser Klick, wo ich dann gedacht habe, okay, du gibst nicht auf, du machst jetzt nicht was anderes, das ist doch Quatsch. der liebe Gott will, dass du da jetzt dran bleibst und dann fängst du jetzt in der Regionalliga an. Und genau so war es nämlich richtig. Mhm. Erstmal lernen, erstmal machen, erstmal Sporen verdienen und nicht gleich hier King of Kotlet. Wo haben wir denn hier das WM-Finale, was ich bitteschön kommentiere? Da wurden mir Gott sei Dank von mir, von allem drumherum und auch vom Leben so ein bisschen diese ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, dieser verwirrte Gedanke gestutzt. Und dann bin ich erstmal losgegangen.
Aber schon eine glückliche Fügung, muss man am Ende sagen, ne? Ja. Also es war ja dann wirklich kurz davor, dass du wirklich doch einen ganz anderen Weg eingeschlagen wärst. Das ist dann schon immer.
Aber es ist ja auch, also das sagen wir ja immer wieder. Und von wie vielen Profi-Fußballern und Fußballerinnen hören wir das auch immer wieder. Da gehört, klar musst du fleißig sein, du musst deinen Job gut machen, aber du brauchst auch eine gute Portion Glück hin und wieder mal, ne? Und ja, in dem Moment war es das Glück, dass da der Pressesprecher von RWO sich für den VfL Bochum entschieden hat und eine Stelle freigemacht hat.
Genau, und dann braucht es immer jemanden, ob ein Trainer oder in dem Fall der Präsident Hajo Sommers, der dann sagt, dann nehmen wir doch den Strassi, der kann das doch, und beziehungsweise das, was er noch nicht kann, das lernt er dann hier bei uns. Und ja, da bin ich RWO, da bin ich Hajo und den anderen bis heute noch sehr dankbar für, dass ich da auf diese Regionalliga-Plattform bekommen habe, um mich da auszutesten. Und ich sag mal so, ich glaube, der Hajo grundsätzlich hat sich jetzt auch in der Rückschau gefreut, dass er das gemacht hat, aber die ein oder andere Haare sind ihm da auch ausgefallen in der Zeit.
Aber wenn man jetzt mal schaut, du hast ja gerade dieses schöne Bild der Leiter genommen mit den schleimigen Sprossen. Also du hast ja dann wirklich auch ein paar Sprossen erklimmen müssen. Ich habe mir hier mal ein bisschen was aufgeschrieben. Liga Total, Sky 90, Sportbildpreis, Rot-Weiß Oberhausen, Gladbach, Fohlenradio, etc. Nimm uns mal so ein bisschen mit, wie dann dein Weg eigentlich von Rot-Weiß Oberhausen dann ausging.
Es war dann immer was so zwischendurch, was wirklich so wie so ein Push war, weil ich habe es gerade gesagt, dieses mentale Loch, ist man dann immer wieder so ein Stück weit zurückgefallen und dann kam immer wieder was. Dann habe ich auf einmal ein Casting gewonnen, Sky 90, das habe ich mit Franz Beckenbauer gemacht. Wirklich so eine richtige Sky 90-Sendung, moderiert von Patrick Wasserzieher und drei anderen Gästen, und Franz war auch dabei, Gott hab ihn selig. Und dann rief der Tibor an, der später nochmal wichtig wird, auch Gladbach-Fan, und hat gesagt, wir haben uns für dich entschieden. Und dann war wieder so ein nächster Meilenstein. Und dann konnte ich mich da halt in so einer großen Sendung damals zeigen. Und das ist dann auch immer so wieder so ein Stück weit bei anderen angekommen. Und auch das, was ich bei RWO gemacht habe, hier so eine Zlatan Ibrahimovic-Geschichte. Ich habe gesagt, der ist auf dem Markt, den verpflichten wir doch jetzt einfach. Da machen wir doch eine Geschichte draus. Ich bin hier der Pressesprecher, das werde ich ja wohl alleine entscheiden können. Hab dann auch keinen gefragt, hätte ich machen sollen.
Erzähl mal, was hast du dann gemacht?
Ich habe eine Pressemitteilung geschrieben und einen Homepage-Beitrag damals. Also wirklich etwas, wo man jetzt gar nicht denken kann, ist das jetzt ernst gemeint oder ein Scherz? Eher ernst. Und habe so Gründe aufgezählt, warum Zlatan Ibrahimovic selbstverständlich nach Rot-Weiß Oberhausen geht.
Gut dahin passt.
Ne? Genau, gut dahin passt. Damals war noch die Blütezeit von Twitter. Da hat das wunderbar funktioniert und dann geht das viral. Dann war auf einmal Sat.1 Frühstücksfernsehen da. Gazzetta dello Sport hat ein Interview geführt. Also das ging wirklich um die Welt. Und dann hatte sich damals noch Skoda gemeldet, diese schwedische Automarke, die auch mit Ibrahimovic zusammenarbeitet, hat dann mit der Jugend zusammengearbeitet von RWO, hat die supported mit Geld, hat uns so ein Skoda zur Verfügung gestellt. Also es war absoluter Wahnsinn. Und ja, Gott sei Dank ist das so gut gelaufen, weil ganz ehrlich, die erste Reaktion vom damaligen Präsidium war, der spinnt doch. Die hatten natürlich auch keine Ahnung von Social Media und sowas. Ja. Da habe ich auch kurz gedacht, das hätte ich vielleicht mal anders. Aber das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ich mache das jetzt. Koste es, was es wolle. Und es hat Gott sei Dank funktioniert. Und dann, um es jetzt nicht ausschweifend zu erzählen, kam Borussia Mönchengladbach ganz schnell, mein Verein.
Dein Herzensverein.
Mein Herzensverein. Und hat gesagt, in persona Andreas Küppers, Johannes Feldges, die zwei, die haben mich dahin geholt. Wir wollen so ein Radio machen, wie ich das jetzt bei RWO schon angefangen habe. Damals RWO FM, habe ich immer die Auswärtsspiele kommentiert, immer mit so einem ehemaligen Spieler oder einem Verletzten und sowas. Und das Gleiche habe ich dann in Gladbach machen dürfen mit dem Fohlenradio und habe dann da auch immer wieder prominente Gäste aller Couleur einladen können, bis hin zum Beispiel Dieter Kürten, der dann gekommen ist in Mainz. Also völligen Wahnsinn. Ich wollte auch Harald Schmidt und war kurz davor. Also auch da war wieder der Größenwahn zu erkennen. Und der Rest kam dann. Dann kam die Telekom, hat gesagt, hier, dritte Liga. Irgendwann kam Sky, hat gesagt, jetzt ist es soweit. Mit denen war ich natürlich immer irgendwie im Austausch. Und dieser Tibor, der damals wichtig war, hat dann auf einmal angerufen und hat gesagt, die wollen dich jetzt. Und dann kam RTL auch noch dazu. Und ja, jetzt bin ich hier.
Ey, du sagst gerade Größenwahn. Ich finde, man kann das auch als Mut einfach auslegen. Man muss ja nicht sagen, es ist größenwahnsinnig, sondern es ist auch mutig. Und im Endeffekt ist es so, dass du sagen würdest, den Weg, den du gegangen bist, du hast ganz am Anfang mal gesagt, es gibt nicht den Königsweg, Kommentator zu werden. Aber würdest du schon sagen, dass du rückblickend auch das als gut empfindest? Du bist eigentlich Step für Step immer den nächsten Schritt gegangen, den nächsten Schritt gegangen und trotzdem auch immer wieder den Mut gehabt, auf dich nochmal aufmerksam zu machen mit die diversen Aktionen, nenne ich es jetzt mal. Ist das der wahrscheinlichste Weg, wie man bekannter wird als Kommentator? Ist es für dich wichtig, wie du ihn gegangen bist, nicht irgendwas zu überspringen oder überspringen zu wollen?
Also für mich auf jeden Fall war es der beste Weg. Ich bin heilfroh, dass es nicht sofort irgendwie, ich meine, es war sowieso utopisch, aber vielleicht haben die ja gedacht, das ist ein Multitalent, der muss jetzt sofort in die Bundesliga, dann wäre ich jetzt nicht mehr da, 100 Pro. Also Learning by Doing im Fernsehen, weiß ich nicht, ob das gut gegangen wäre, diesen Weg dann, 5 Jahre Regionalliga kommentieren, 5 Jahre dritte Liga, jetzt 9 Jahre schon, im 4. Jahr zweite Liga, im jetzt 2. oder 3. Jahr Bundesliga, das war für mich perfekt. Alles von der Pike auf zu lernen, auch wie funktioniert ein Fußballspiel. Man muss jetzt kein Trainer sein oder einen Trainerschein haben, aber ich musste ja auch erstmal kapieren, warum stellt ein Trainer in Situation X auf eine Dreierkette um? Was will der damit eigentlich bezwecken? Ich möchte den Leuten ja zu Hause nicht auf den Sack gehen und wenn ich dann was sage, dann soll das ja bitte auch was sein, was so ein Stück weit hängen bleibt, wenn es also um Inhalt geht und nicht nur um Begleitung. Und das konnte ich peu à peu lernen, weil ich ja auch immer wieder mit den Protagonisten sprechen konnte. Also wenn du heute, kannst du ja nicht einfach als Greenhorn, gehst du dann zu Vincent Kompany und sagst, können wir mal eine halbe Stunde kurz darüber sprechen, wieso Ding X und Y funktioniert. Das war natürlich und ist in den unteren Ligen ein bisschen einfacher, verständlicherweise. Die haben jetzt nicht so viel medial um die Ohren und das brauchte ich einfach und ich brauchte Spiele. Also das sage ich auch immer den jungen Menschen, die mir schreiben. Ich sage denen immer, ihr müsst was machen. Natürlich ist Schule, Studium und sowas, bitte, wenn das euer Interesse ist, das müsst ihr unbedingt machen. Das wird aber am Ende nicht den Ausschlag dafür geben, ob ihr das bekommt oder nicht. Der Ausschlag wird geben, wie funktioniert ihr, wenn das rote Licht angeht. Und wenn ich mir alte Aufnahmen anhöre, wo ich ja damals gedacht habe, mit 18, gib mir mal die Bundesliga, da denke ich mir heute, das war ja was ganz anderes. Ich war ja überhaupt noch nicht bereit. Mhm. Ich war noch nicht bereit, meine Stimme einzusetzen, im richtigen Moment Dinge zu formulieren und so weiter und so fort. Und das alles in diesen Ligen zu lernen, Schritt für Schritt, erst Radio, dann Fernsehen, das könnte so ein Königsweg sein. Nur wir sind im Jahr 2026, da braucht man offensichtlich mittlerweile für ein Volontariat beim ZDF schon so ein Influencer-Standing. Mhm. Das ist auf jeden Fall eine Richtung, die ich mit Sorge ist jetzt übertrieben, aber weiß ich nicht, ob das den jungen Leuten gut tun wird.
Ja, irgendwie, das nehme ich auch so wahr, dass viele versuchen, sich auch auf Social Media zu positionieren, wobei es ja auch in gewisser Weise natürlich auch eine Plattform sein kann, wenn man was von sich hochlädt, wo man kommentiert und so weiter und dann Aufmerksamkeit generiert, kann ja natürlich aber auch in diesem Job, wo du sagst, wo es den Königsweg eben nicht gibt und kein klassischer Ausbildungsberuf, sondern man muss irgendwie auf sich aufmerksam machen, kann Social Media ja auch helfen, oder?
Genau, ich habe es ja damals auch genutzt, bei Twitter, als das noch eine gute Plattform war, eine sehr gute Plattform. Das war so eine Bubble damals, die war richtig toll. Also da waren Medieninteressierte, da waren Medienchefs, da waren Protagonisten der Branche und sowas. Und man hat irgendwie auf Augenhöhe miteinander geredet schon. Und ich habe dieses Spiel damals sehr gut beherrscht. Ich konnte da sehr gut so Tweets raushauen in 160 Zeichen, konnte da Kreativität ausleben, so wie viele andere das auch gemacht haben, die heute in dieser Branche arbeiten. Und natürlich kann ich jetzt nicht damals sagen, ich habe Twitter und sowas gut bespielt und jetzt heute die Instagram-Leute, die kommen und dann gleich irgendwie, keine Ahnung, gibt's jetzt auch nicht so viele, aber irgendwas kommentieren oder sowas, kann ich jetzt nicht sagen, das ist schlecht. Im Gegenteil, du musst ja auf dich aufmerksam machen. Es wollen so viele Leute für so wenig Jobs, da kannst du ja auch nicht 8 Jahre dich in irgendeine Ecke stellen und hoffen, dass da einer klingelt. Nee, die sollen das schon nutzen. Nur ich möchte unbedingt an die Medienanstalten appellieren, dass das bitte nicht das Einzige sein soll, sondern die sollen das auch noch, die sollen noch die Möglichkeit bekommen, das zu lernen. Weil dann wird es ganz schnell so sein, dass die auf einmal da sitzen, ein Spiel kommentieren oder Leute interviewen oder sowas. Und dann merken die, ach, der kann das ja gar nicht, dann bist du weg. Da kriegst du kriegst ja heute nicht mehr so schnell dann eine zweite Chance. Dann das irgendwie diese Verantwortung auf diese jungen Menschen abzuwälzen und zu sagen, die müssen dann schon damit klarkommen, die müssen dann schon damit leben und sich selber motivieren, da vielleicht nochmal auch ein bisschen Fleisch dran zu bekommen. Das weiß ich nicht, ob das so gut ist, weil diese Branche, so schön sie ist, kann einen auch ordentlich auf links ziehen.
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da wird auch viel wahrscheinlich, also viel Konkurrenz. Jeder muss sich irgendwie seinen Platz erarbeiten, sein Standing erarbeiten. Was ich noch einmal fragen wollte abschließend, wir haben ja gerade darüber gesprochen, wie du durch alle Ligen gelaufen bist, quasi bis du jetzt bei der WM angekommen bist. Mhm. 9 Jahre dritte Liga, ist die dritte Liga für dich sowas wie dein Baby? Also hat die einen besonderen Stellenwert für dich?
Also da ich jetzt weiß, wie es sich anfühlt, ein Baby zu haben, würde ich sagen, nein. Also die dritte Liga hat noch nie Windeln gemacht.
Lässt sich ruhiger schlafen.
Genau, ne? lässt mich auch sehr gut schlafen. Es ist einfach ich glaube, so fühlt sich Familie an. Ja, also irgendwo hinzukommen und zu wissen, da kannst du deine Akkus aufladen, da kannst du Spaß haben, da kannst du lachen, da kannst du Menschen wieder treffen, kannst dich mit denen streiten, aber dennoch die Hand reichen und sowas. Diese dritte Liga ist so spektakulär geworden, so toll geworden, mit so vielen geilen Traditionsclubs, mit so vielen tollen Stadien, mit so vielen tollen Kolleginnen und Kollegen. Das ist, glaube ich, vielleicht noch auch gar nicht bei allen angekommen, was diese dritte Liga so für eine Bedeutung hat, auch für den Fußball. Ich will jetzt nicht zum da sein und sagen, da ist noch alles echt. Also in der Bundesliga ist auch echt, da gibt's auch echte Menschen. Aber zumindest ist es irgendwie, man kann das mehr anfassen. Ja, und deswegen finde ich das so toll.
Will Fabi mir ja auch immer schmackhaft machen, die dritte Liga, aber ich habe keine Kapazität mehr, mir noch mehr anzugucken.
Ich muss mich aber auch nicht im Gegensatz zu euch beiden außerhalb der Couch mit der Bundesliga befassen. Ne, ja. Ihr seid beide in der Bundesliga im Einsatz, da darf ich jedes Wochenende nur ein bisschen zugucken und euch lauschen, wenn ihr im Einsatz seid.
Das ist ja nur eine Frage der Zeit, Fabi.
Ja. So weit möchte ich gar nicht. Ich fühle mich sehr wohl in der dritten Liga, ich fühle mich sehr wohl in der zweiten Liga und mache beides unfassbar gerne. Und ich glaube, Strassi hat ja auch seinen Punkt gerade klar gemacht. Das ist dritte Liga, vor allem wenn du da so die ersten größeren Schritte gemacht hast. Ne? Also ich liebe meinen Job bei Sky in der zweiten Liga genauso, wie ich meinen Job in der dritten Liga bei Magenta liebe. Und trotzdem habe ich ja bei Magenta auch angefangen. Ne? Also das ist ja dann auch nochmal so ein kleiner Unterschied vielleicht in der Betrachtung.
Ja, absolut.
Man macht da ja keine Unterschiede, macht beides unfassbar viel Spaß. In meinem Fall beides. Bei dir kommt ja noch alles dazu. Da ist ja noch Europa League und Conference League. Aber würdest du schon sagen, die WM, die jetzt ansteht, ich meine, es ist eine Fußball-Weltmeisterschaft in den USA. Mhm. Wir haben vorhin schon mal kurz gesagt, du bist einer von 2 Kommentatoren vor Ort. Der andere ist Wolf Fuß, die Stimme schlechthin ja auch quasi im deutschen Fußball. Ist es ein Meilenstein für dich, den du da erreicht hast oder erreichen wirst dann im Sommer?
Wahrscheinlich kann ich dir das danach besser beantworten als jetzt. Es ist auf jeden Fall etwas, was man noch gar nicht so, glaube ich, greifen kann. Also es war natürlich schon vor Jahren, als das klar war, das geht nach Amerika. Damit möchte ich jetzt nicht irgendwie sagen, dass mir nicht die Lage auch in Amerika klar ist und sowas, ne, das jetzt bitte mal ausgeklammert, aber ich bin halt großer USA-Fan. Das war immer so eine Sehnsucht damals, als die USA für mich noch weiter weg war, als sie es sowieso ist. Allen voran New York, meine Lieblingsstadt, da dann bei der WM mit dabei zu sein. Da das aber alles auch sehr teuer ist und so, ne, das vor Ort zu produzieren und die Gelder ja jetzt auch nicht mehr werden bei den Fernsehanstalten, ist das natürlich ein absoluter Wahnsinn, daran zu denken, dass es 2 Leute gibt für Magenta TV, die vor Ort kommentieren und du bist einer davon. Das ist, das weiß ich gar nicht, das macht mich natürlich total stolz. Gleichzeitig bin ich natürlich auch da so ein bisschen innerlich gepolt, dass ich hoffe, dass ich dem Ganzen gerecht werde und sowas. Das fragt man sich ja vorher immer, was kommt da auf einen zu? Bis jetzt ist es immer ganz gut gelaufen und dieses Knistern, das gehört auch dazu, das macht das auch so herrlich, ne? Wenn es vorher knistert und du denkst, schaffst du das und dann hast du es geschafft. Und wenn ich mir dann jetzt schon anschaue, wo ich dann schon in der Gruppenphase sein werde, es ist eine große Freude, eine große Ehre. Ich bin da meinem Mama Magenta, sagen wir mal, bin ich da sehr dankbar.
Ja, das ist dann fühlt sich wahrscheinlich dann auch ein bisschen an wie der Gipfel, den du dann diesen Sommer erklimmen wirst nach all diesem Weg, den du gegangen bist, wo wir ja schon drüber gesprochen haben. Wenn du magst, würde ich gerne nochmal ganz an den Anfang zurückspringen. Du hast ja eben schon ein bisschen erzählt darüber, wie du als Kind die FIFA-Spiele deiner Freunde co-kommentiert hast. Das heißt, es war schon eigentlich in deiner Kindheit so eine gewisse Leidenschaft. Da stimmt das, dass du dir auch schon mit Aufnahmegeräten zu Hause als Kind ja Moderation kommen oder als Kommentator schon ein bisschen gespielt hast, zu Hause im Kinderzimmer auch?
Ja, das stimmt. Ich hatte damals so ein schönes, kleines, blaues Aufnahmegerät. Ich hatte das schon im Vorhinein mal erzählt. Ich habe das noch nie erzählt, deswegen will ich auch nicht lügen. Ich habe es geklaut.
Ist ja verjährt.
Es ist verjährt, aber sagen wir mal so, es war relativ teuer, aber es war eine große Kette, Aldi, die das drauf hatten.
Und vielleicht kann Magenta jetzt dafür aufkommen und genau, Aldi nochmal das Geld zurückzahlen.
Ich würde da jetzt gleich hinlaufen und das selber bezahlen. Und ich wollte es unbedingt, bin immer wieder hin und denke mir so, ey, das Geld habe ich nicht. Ne? Also das hat niemand, den ich kenne. Und dann habe ich es einfach mitgehen lassen.
Wie alt warst du da? Mit Zahlen ist er ja nicht so.
Aber das war auf jeden Fall noch, das war irgendwas zwischen 10, ich glaube, ich war 10 Jahre ungefähr. Mhm. Und ja, dann hatte ich es. Bitte, liebe Kinder, nicht klauen. Aber vor allen Dingen nicht erwischen lassen. Ich wurde Gott sei Dank nicht erwischt und habe dieses Gerät aber rauf und runter gespielt. Also da war eine Kassette drin, ich hatte natürlich nicht mehr. Und die habe ich umgedreht bis zum Verrecken. Also immer wieder neu bespielt. Ich habe zu Hause mir so eine Art Studio gebaut im Kinderzimmer. Mit so einer Kamera auch in der Wand, wo ich drauf geschaut habe. Ich habe Radiosendungen gemacht, ich habe Fernsehsendungen gemacht. Tatsächlich auch zu so einem Zeitpunkt, also um 16.45 Uhr wusste ich dann, jetzt gleich mache ich meine eigens kreierte VIP-Show, die hieß Nobody is Perfect, ich weiß gar nicht warum, habe mir eine Moderationskarte selber gebastelt und damals war mein großer Held Olli Geissen, kennt ihr den?
Ja,
Oliver Geissen natürlich.
Ja, groß geworden also, mit. Wir sind so alt wie du.
Ja, aber Fernsehen ist ja jetzt nicht für jeden, aber ich war ja, ich habe damals Schule also jetzt denken die Leute, was ist mit dem eigentlich los? Aber ich habe auch Schule geschwänzt, um Fernsehen zu gucken. Ne? Ich habe dann unter anderem auch die Olli Geissen Show geguckt, war damals sogar in Hürth-Kallscheuren oder sowas, ich weiß es nicht mehr, ja. Da waren die alten Studios, habe so eine Tour mitgemacht und unter anderem bei der Olli Geissen Show, habe dann da auf dem Sofa gesessen und sowas. Der hatte immer so einen Knopf im Ohr, heute weiß ich natürlich, da ist die Regie drauf und das habe ich mir auch nachgebastelt, das war so gezwirbelt immer bei dem und habe dann gesagt, so jetzt ist Live-Show. Eine Stunde mit Programm, mit allem Zip und Zap, mit Anmoderationen und sowas. Und dann habe ich immer nach der Anmoderation den Beitrag laufen lassen, den ich natürlich vorher schon auf Kassette gesprochen habe. Ich habe ganz oft einfach dann auf Kassette die Teletext-Nachrichten abgelesen und draufgelesen. Damals hat man noch Teletext gehabt. Und da kannte ich alle Ziffern auswendig. 269, da war dann der Sport und sowas. Und dann lief das ab. Und so schwöre ich euch, bin ich heute manchmal, wenn es in die Kamera geht und sowas, ich war noch nie aufgeregt, also angespannt oder sowas, weil ich auch mit 11 das schon gemacht habe. Für mich ist das nichts anderes, ob da jetzt eine Kamera an ist oder damals meine selbst gebastelte im Kinderzimmer. Es ist unfassbar, wenn es mir heute auffällt und ich darüber nachdenke, wie sehr ich davon profitiere, dass ich damals alles schon mal durchlebt habe.
Klingt schon so, als wenn du dir eine komplett eigene Welt da zu Hause in deinem Kinderzimmer aufgebaut hast. War's auch so ein bisschen Rückzugsort für dich? So ja, ein Raum, den du dir geschaffen hast, wo du dich auf der einen Seite ausleben konntest, auf der anderen Seite auch einfach voll in deinem Element und dementsprechend sicher gefühlt hast?
Unbedingt. Also das merke ich bis heute. Wenn ich mich nicht selber gehabt hätte, dann wäre es schwer geworden im Leben. Also die Kindheit war jetzt nicht so doll. Ich bin auch ohne Vater aufgewachsen und meine Mutter hat, glaube ich, alles reingehauen. Aber das hat auch nicht immer alles gut funktioniert. Und dann war dieses Kinderzimmer oder diese, wie du sagst, diesen Raum, den ich mir da selber gebaut habe, für mich wichtig, um zu überleben. Also das waren dann die Momente, wo ich gelebt habe. Den Rest habe ich überlebt. Und wahrscheinlich ist auch dieser Job oder das, was ich da tue, heutzutage für mich so nicht nur kräftezehrend natürlich, weil ich, wenn man viel unterwegs ist, aber auch so viel, das gibt mir sehr viel Energie, weil das ist etwas, was für mich, ja, das bedeutet für mich Leben. dieses zu spüren, das alles zu fühlen, das alles zu machen, mich selber zu spüren, zu wissen in dem Moment, wie war das damals, wie ist es heute, das habe ich natürlich damals alles nicht gewusst, aber manchmal ist man als Kind ja schon viel weiter, als man denkt.
Ja, da hat es dir als Kind ja schon irgendwo wahrscheinlich auch geholfen, irgendwelche schwierigen Phasen für dich zu verarbeiten, wahrscheinlich auch, ne? Weil ich finde das eigentlich ganz schön beschrieben von Fabi, dass du sagst, so eine eigene Welt oder so ein Rückzugsort sich zu schaffen damit, das
ja,
klingt
ich,
schon
ich,
so, ne?
Ich glaube, dass jemand, der eine Passion, eine Leidenschaft für etwas hat, egal was das ist, bei Strassi ist es das Kommentieren. Das hat er sehr früh dann als Kind angefangen in seinem Kinderzimmer. Bei uns beiden war es irgendwann mal der Fußball, wo du gemerkt hast, okay, oder bei mir vor allem, ich hatte auch nicht immer nur leichte Phasen in meinem Leben, und wusste aber, wenn 90 Minuten Fußball ist auf dem Feld, dann ist alles andere ist weg. Also es sind nur die 90 Minuten und dann ist nur Fußball. Mhm. Und deswegen glaube ich, dass es bei dir war und ist es nach wie vor. Du sagst ja gerade, das ist das, was du liebst, diese Passion, kommentieren. Bei mir war es der Fußball. Jeder Mensch hat eine andere, aber das ist nimmt man dann als Geschenk irgendwo, dass man dann in dieser Zeit, wo man das macht, wofür man die riesengroße Leidenschaft empfindet, einfach auch total bei sich ist und alles andere ausblenden kann.
Ja, es ist so, dass das aber irgendwie, ich habe ja gesagt, so 10, 11, da ging's los. Das war dann für mich so ein Raum, wie du gesagt hast, wo alles gut ist. Aber je älter man wurde und es ist nicht besser geworden drumherum, desto mehr war das, was ich da gemacht habe oder von dem ich geträumt habe, auch so ein Rettungsanker, der aber auch gleichzeitig einen enormen Druck ausgelöst hat. Deswegen vielleicht auch diese Verbissenheit bei diesem Praktikum, wo ich gesagt habe, ich will der beste Sportreporter werden, aber innerlich habe ich gedacht, ich muss, weil sonst weiß ich nicht weiter. Ja. Und das hat man vielleicht damals gespürt oder ich habe ganz viel mit mir selber geredet. Weil wem willst du das erzählen? Es war ja auch keiner da, ne, der das irgendwie, dem ich zugetraut habe, dass er das versteht. Ich war ganz viel für mich alleine, auch ohne Freunde oder sowas. Man hatte Schulkameraden, aber mit denen habe ich ja nicht geredet. Mit denen habe ich gelacht. Und zu Hause bin ich dann gewesen und war still. Und hätte ich das nicht gehabt, weiß ich nicht, wie ich dann da überall durchgekommen wäre.
Jetzt ist natürlich, du sprichst von enormem Druck. Wir wissen jetzt auch aus unseren Gesprächen mit anderen Menschen hier und von uns selbst, dass übermäßiger Druck ja auch eigentlich eher hemmt, als dass er hilft. War das bei dir so in gewisser Weise auf deinem Weg, dass der Druck auch es schwieriger gemacht hat?
Nee, gehemmt würde ich nicht sagen. Also dieser Mut, den Fabia vorhin auch angesprochen hat, das war immer so ein schmaler Grat zwischen mutig und unverschämt sein. Gegen Autoritätspersonen vor allen Dingen, weil mir natürlich diese Bezugsperson Papa nicht helfen konnte, der mir das dann alles beigebracht hätte. Und das habe ich dann gegenüber Lehrern, die hatten es oft schwer mit mir. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten mal in der Schule so eine Berufsberaterin zu Gast. Die hat uns dann erzählen wollen, wie das alles läuft. Und dann hat die gefragt, jeden Einzelnen, was wollt ihr werden? Wo wollt ihr hin? Das ist ja schon mal ganz verrückt, ne? Also wir waren gar nichts in ihren Augen. Wir mussten erstmal was werden. Das hat mir schon missfallen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte im Fernsehen arbeiten. Ich möchte Fußball kommentieren. Und dann sagt die zu mir, ja gut, das ist ja das Prinzip Zufall. Weiß ich heute noch. Das Prinzip Zufall. Aber was willst du denn wirklich werden? Da habe ich gesagt, wie, das ist es. Ja, aber du musst dir einen Job aussuchen, sagt die dann. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Einfach so. Das habe ich ganz oft gemacht. Also in der Schule. Das ist mir jetzt, war natürlich blöd. Aber ich wollte nicht mit Menschen da zu tun haben, damals als Kind, die mir das Gefühl gegeben hätten, irgendwas wäre unmöglich. Mhm. Weil ich sowieso schon wusste, dass vieles nicht geht. Und wenn ich nicht zumindest die Hoffnung gehabt hätte, dass das funktioniert, was ist das dann für eine Scheiße? Und das weiß ich heute noch, als wäre es gestern gewesen. Wahrscheinlich war ich da so 15, 16 Jahre alt und habe ich gedacht, das ist ja sensationell, was die da an Leuten schicken, die den jungen Leuten hier die Träume verhageln. Also lasst euch das bloß nicht einreden von irgendwelchen Leuten, wenn die sagen, ja nee, sag mir mal was anderes, das ist ja unrealistisch. Ihr sollt jetzt nicht immer aufstehen und gehen. Aber ich war damals dann schon so, dass ich lieber aufstehe und gehe, bevor ich dir irgendwas sage, was ich später bereue.
Ja, das hat dir zumindest auch geholfen, so dieses sich auch gegen Autoritäten mal zu stellen und zu stemmen, weil sonst vielleicht hättest du ja selber auch irgendwann nicht mehr dran geglaubt an diesen Traum, wenn du wirklich immer den Leuten, zum Beispiel dieser Berufsberaterin da geglaubt hättest, dann wärst du vielleicht doch eben, hättest du doch die klassische Ausbildung gemacht und hättest dir nicht zugetraut, diesen Weg zu gehen. Du hast gesagt, es gab schon Druck. Gab es irgendwann für dich den Punkt, wo du wirklich sagen konntest, jetzt kann ich loslassen, weil jetzt habe ich es eigentlich geschafft?
Jetzt habe ich es geschafft. Es gab immer wieder so Meilensteine, ne? Erstes Spiel im Fernsehen kommentiert, damals in Münster. Erstes Zweitligaspiel gemacht für Sky, den Sender, wo ich immer hin wollte. Erstes Bundesligaspiel gemacht, die Liga, wo ich immer hin wollte. Da habe ich gemerkt, da ist was mit mir passiert. Ich habe, glaube ich, auch immer geweint in diesen Momenten.
Ja? Ne?
Also vor Freude, so vor. Ich habe von zwei Momenten auch noch ein Selfie auf meinem Handy, weil ich schnell Dinge vergesse. Es passiert so viel. Ich will unbedingt nicht verpassen, zurückzukehren zu diesen Gefühlen. Und dann ist es heutzutage so, dass man dann nochmal aufs Handy guckt, dieses Datum eingibt und sich nochmal anschaut, wie du gerade in dem Moment gefühlt hast, damit das nochmal zurückkommt. Und das wollte ich für mich machen. Und wenn ich irgendwo sitze und denke, mein Gott, jetzt komme ich gerade aus München, jetzt habe ich 8 Stunden Zeit, ich muss aber morgen um 6 Uhr aufstehen, weil ich den Flieger kriegen muss nach Berlin, sonst schaffe ich das alles nicht. Wenn es dann so in Stress ausartet, möchte ich irgendwann dann nochmal zurück, dass das alles auch schön ist, ne, damit ich das bloß nicht vergesse. Insofern war das natürlich etwas, wo man dann denken konnte, so jetzt habe ich diesen nächsten Schritt geschafft und so, dass das Leben ruhiger wurde, das ist noch gar nicht so lange her. Also das alles, was ich so da mitgetragen habe aus der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, diese vielen leeren Momente, diese viel Dunkelheit, die hat mich wahrscheinlich so bis 26, 28 noch begleitet. Ich würde sagen, ich lebe erst so seit 7, 8 Jahren.
Das ist schon krass.
Ich bin jetzt gerade vielleicht etwas zurückhaltender, weil ich weiß ja schon das ein oder andere
alles schon erzählt.
Von dem, was Rassi gerade hier jetzt was berichtet. Deswegen nehme ich mich etwas zurück. Lass ihn sprechen und ich finde, auch da gehört wieder Mut dazu, das jetzt so offen auszusprechen. Strassi kennt auch meine Geschichte, also auch da gibt es einige Parallelen. Wir haben uns da auch schon des Öfteren drüber ausgetauscht. Aber was ich halt sagen kann, also Strassi ist ja jemand, dein Kommentar ist ja auch sehr emotional. Also wenn du dann lauter wirst, wenn du ein Tor beschreist oder wenn du Spielszenen kommentierst, du bist schon ein emotionaler Kommentator. Du hast gerade auch gesagt, du hast in diesen bestimmten Momenten, die für dich besonders waren, hast du auch geweint jedes Mal. Das heißt, du bist auch ein emotionaler Mensch außerhalb des Kommentars. Also ich habe jetzt auch schon ein bisschen Zeit mit ihm verbracht. Wie gesagt, diverse Autostunden und im Stadion. Aus dir ist ein unfassbar herzlicher Mensch einfach geworden. Also du lässt Leute spüren. Wenn du sie magst, dann lässt du sie das spüren. Dann hast du so eine Wärme an dir. Das mag ich sehr an dir. Deswegen bin ich auch gerne nach wie vor dein Fahrer und begleite dich.
Er ist noch mehr als Fahrer. Aber vielleicht hören jetzt auch Leute zu und sagen so, warum sagt er das eigentlich? Also ich gehe jetzt hier nicht jede 2 Wochen in irgendein Studio und erzähle, wie schlecht alles war, ne? Oder wie schlimm das war. Das ist auch gar nicht, ich will da auch jetzt nicht irgendwie Mitleid erzeugen, sondern ich merke einfach, dass es immer mehr Menschen gibt, die mir entweder schreiben oder die mich in einem persönlichen Gespräch fragen, auf die ich zukomme, auch da, was wir mitbekommen und sowas. Und viele sagen auch, die Welt, in der du bist und du bist im Fernsehen und du bist unterwegs und da, wo wir keine Karte uns leisten können, da wirst du noch für bezahlt und sowas. Das sind auch alles Privilegien und sowas, aber das ist nicht immer alles das Leben. Wir sind auch am Arsch, ja, also da, wo es glänzt, manchmal sogar mehr als woanders. Es ist für mich jetzt auch mal wichtig, ja so ein bisschen auch den Weg zu zeigen an die Leute, die auch zu Hause sitzen und hadern und nicht wissen, wie es weitergeht, ja, dass es immer weitergeht. Man darf nicht denken, dass man jetzt irgendwelche Wege beenden muss oder irgendein Umdenken oder vor allen Dingen so an sich selber zweifeln. Wenn du an dich glaubst, wenn du von dir überzeugt bist, wenn du von dem überzeugt bist, was du da tust, dann hör damit nicht auf. Du bist halt vielleicht gerade noch nicht an dem Moment angekommen oder in dem Ort angekommen, wo du richtig bist. Ich habe auch ganz oft damals oder vielleicht auch heute noch das Gefühl, dass aufgrund der Art, die du gerade besprochen hast, dass ich zu viel bin für die Leute, ja, weil nicht jeder mit Emotionen auch umgehen kann. Mhm. Wir sind unterschiedlich, das ist auch völlig verständlich. Nur alle Menschen, ob sie ruhig sind, ob sie laut sind, ob sie lachen oder ob sie gerne weinen oder wie auch immer, alle Leute haben ihre Berechtigung, das ausleben zu dürfen. Und wenn es da jemanden gibt, der euch da limitieren will oder sowas, dann ist der falsch und nicht du selber bist falsch. Und gerade so auch, was so Mental Health angeht und sowas, ne, was ja Gott sei Dank jetzt so immer mehr reingespült wird, auch in die Welt und in Social Media, das ist enorm wichtig. Ich kann dir sagen, oder wem auch immer, der zuhört, ich war dermaßen am Arsch in meinem Leben, dass ich gedacht habe, das geht nicht mehr weiter. Ich kann das nicht mehr ertragen. Und heute denke ich mir, Gott sei Dank bin ich da geblieben, bei mir. Gott sei Dank bin ich stabil geblieben. Und so wird es allen ergehen. Es wird irgendwann der Moment kommen, wo man sich sagt, das hast du durchgemacht, das war der Grund und jetzt bist du da, wo du sein wolltest.
Ja.
Ja, und das ist für mich enorm wichtig, dass das die Leute wissen.
Und das ist ja auch so eine wichtige Botschaft und ja eigentlich auch genau die Botschaft, ich weiß nicht, ob du unsere Folgen schon mal gehört hast, Strassi, aber eigentlich auch genau die Botschaft, die wir vermitteln wollen. Und klar bedienen wir uns immer an Geschichten aus dem Fußball, weil wir aus dem Fußball kommen. Wir sind weiterhin irgendwie natürlich hauptsächlich ein Fußball-Podcast, aber genau das wollen wir ja eben zeigen, dass es diese Glitzerwelt, dieser Fußball eben auch seine Schattenseiten hat und dass man das immer auch auf das normale und andere Leben und jedes Leben übertragen kann. Und deswegen laden wir uns auch so Vorbilder wie dich hier ein, an dem man sich sicherlich dann ja, auch bedienen kann.
Genau, für sein eigenes Leben. Es ist ja auch so, wir haben jetzt gerade schon mal, wir können gleich nochmal sehr gerne auf den, ich sag mal, auf deinen Berufsalltag gucken. Ne? Aber wir haben jetzt schon gesagt, du bist für Sky unterwegs, du arbeitest für Magenta, du kommentierst für RTL. Du machst das ja nicht alles immer nur aus dem Studio raus, sondern du musst viel reisen. Das gehört ja auch zu deinem Job dazu. Und so viel darf ich verraten, du bist ja auch junger Vater. Und ich kenne dieses Gefühl und ich weiß, dass es dir genauso geht. Man versucht natürlich für sich selbst glücklich zu sein, weil diesen Job, den man hat, den macht man gern und möchte den oft machen und möchte den viel machen und reist dafür gerne. Auf der anderen Seite hast du natürlich immer so, das wirst du irgendwann, wenn da die kleine... Ich weiß ja, wie sie heißen soll, aber ich verrate es jetzt nicht.
Nee, bitte nicht.
Aber es wird ein Mädchen.
Ja.
Ja, wenn die dann da ist, dann wirst du auch merken, du hast immer dieses, was alle Familienväter auch haben, sich Zeit für sich selbst nehmen, für das, was man gerne macht, für den Job, aber immer dieses, bin ich noch genug für meine Familie, bin ich noch für die Kinder genug da, wie oft kann ich weg sein? Und da den Spagat zu schaffen, ist eben auch nicht immer ganz einfach, ja.
Auf keinen Fall. Meine Tochter wird jetzt ein halbes Jahr alt, ne? Das ist das Schönste, was man sich vorstellen kann. Aber ich habe immer gedacht, wenn ich dann irgendwann mal Vater werde, dann weiß ich, wie es geht. Weil er war ja nie da. Ich mache dann einfach das andere. Ich bin da. Und dann wirst du eingeholt vom Leben. Und dann denkst du dir, um Gottes Willen, da ist jetzt die U3, da habe ich aber dies. Wie mache ich das jetzt? Ich schaffe das, weil das ist das Wichtigste. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres als sein Kind.
Ja.
Ja? Aber natürlich fällt auf der einen Seite Diverses auch runter. Ne? Es ist Motivation und Druck zugleich. Und gerade das, was ich gerade angesprochen habe, ich habe ganz lange nicht darüber nachgedacht, mit der Gewissheit oder mit dieser Leere, die da ist, ohne Vater aufgewachsen zu sein, beziehungsweise nicht gewollt worden zu sein von seinem Vater, weil ich bin jetzt auch schon 36, da kann ich mich jetzt nicht ein Leben lang mit auseinandersetzen. Aber als ich dann jetzt Vater selber geworden bin, ist mir nochmal klar geworden, was für ein Dreckschwein du sein musst, um dein eigenes Kind da irgendwie dem Leben zu überlassen, weil das braucht dich. Ich merke jetzt, wie sehr ich diese Bezugsperson gebraucht hätte. Ich weiß manchmal Dinge nicht. Ich stehe da und bin völlig blank und denke mir so, um Gottes Willen, wie mache ich denn das jetzt? Und ich will da sein, ich will präsent sein, ich will, dass meine Tochter irgendwann sagt, der Papa, der ist immer da, der unterstützt mich immer, der bringt mich zum Lachen und so weiter und so fort. Aber ich denke schon jeden Tag daran, hoffentlich sagt sie nicht, ja, ich wäre schön gewesen, wenn er da gewesen wäre, da hat er mich auch und so weiter und so fort. Das ist auch Druck, ne? Das ist so fiktiver Druck, weil den gibt's ja gar nicht. Ich bin ja da.
Klar. Und vor allen Dingen bist du vielleicht nicht immer physisch da, aber du bist da.
Ja, das ist ein krasses Ding, ne? Dass man dass selbst dieses, also man hat das Herz da, ne? Man hat immer wieder den Draht dahin und sowas. Ne? Das ist auch schon mal ausreichend. Ja. Ne? Und ich habe sie jetzt nicht 24/7 bei mir in der Hand, aber ich habe sie 24/7 im Herzen. Und damit jetzt durchs Leben zu gehen, das ist etwas, das habe ich so auch noch nie gefühlt.
Ja, voll. Vielleicht ein kleiner harter Bruch, aber Fabi hat es gerade schon angesprochen. Das finde ich jetzt auch total spannend, mal zu hören. Du hast gesagt, du bist super viel unterwegs. man kann das so gar nicht planen. Du hast mal hier, musst du nach Berlin, dann musst du da wieder um 6 Uhr irgendwo hinreisen. Also es ist schon ja auch geprägt, dein Alltag von, ja, von viel Reiserei, von viel unterwegs sein. Deswegen, vielleicht interessiert das unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ja auch mal, weil man kriegt immer diese 90 Minuten mit. Aber was gehört eigentlich dazu an Vorbereitung, Nachbereitung? Wie ist dieses Leben eines Kommentators eigentlich? Da würde ich gerne auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Fangen wir vielleicht mal an. Wie bereitest du dich denn auf Spiele vor? Was passiert im Vorfeld eines Spiels?
Also erstmal, man sitzt viel. Das kommt mir sehr entgegen. Also entweder in Zügen, in Flugzeugen, in Autos oder wie gesagt am virtuellen Schreibtisch. Also der Fußball ist immer da. Also jedes Thema ist immer da. Ich gucke ganz viel, ich lese ganz viel, Kicker, Sportbild.
Hat auch nie Feierabend eigentlich, man muss immer sich informiert
halten. Aber Gott sei Dank interessiert man sich ja auch dafür. Ne? Ja. Ich wünschte mal, ich würde Bücher lesen oder irgendwas anderes, damit ich mich mal wirklich mit was beschäftige, was wichtig ist. Aber ich kriege das nicht so hin, wie wenn der Kicker da vor meinem Auge liegt. Und dann weiß ich natürlich immer so 4 bis 6 Wochen die Pläne, wo geht's hin. Ja, jetzt bin ich das erste Mal da in Köpenick, Union Berlin gegen Wolfsburg. Klar, wenn wir jetzt ausschalten, ist das schon vorbei. Aber dann denkst du, okay, Wolfsburg hat's ja schon ganz oft. Union, da musst du jetzt erstmal rein. Dann guckst du dir das letzte Bundesligaspiel an, was die dann hatten. Dann telefonierst du. Wir haben eine tolle Kollegin, Lisa de Reuter in Berlin. Mit der tausche ich mich dann aus, weil die ist nah dran. Kriegst irgendwelche Eindrücke. Und so ist das dann von Spiel zu Spiel. Wenn du natürlich jetzt im 9. Jahr dritte Liga bist und machst zum 148. Mal den VfL Osnabrück, ne, was schön ist, aber dann weißt du vieles auswendig. Ne? Du kennst die Leute, du tauschst dich dann mit den Pressesprechern aus und sowas. Es ist ein Job, der fängt nicht an und hört nicht auf und umgekehrt. Der ist die ganze Zeit und dann immer wieder punktuell auf die Spiele. Ich mache aber morgen noch Freiburg, das große Ding, das große Rückspiel für RTL Plus. Zum ersten Mal in der Historie überhaupt im Viertelfinale. Jetzt können die ins Halbfinale reinkommen. Das heißt, du musst dich in 24 Stunden konzentrieren, musst jetzt aber schon für Samstag gucken und Sonntag bin ich das erste Mal in Cottbus. Da weiß ich auch noch nicht, wo ich da hin muss und sowas. Das heißt, du musst gucken, wie du mit deinen Gedanken haushaltest und dazu noch dein Leben im Griff behältst. Das ist etwas, das bedarf unbedingt Erfahrung. Also da wirst du als junger Mensch wahrscheinlich erstmal durch die Euphorie getragen. Und irgendwann dann kommt so ein Moment, da denkst du so, okay, wie machst du das denn jetzt hier alles? Und die Erfahrung irgendwann deswegen mit 18 ja, Bundesliga kommentieren, ist Quatsch. Du brauchst diese Erfahrung, diese Ruhe, um zu wissen, was ist jetzt in diesem Moment wichtig und sich bloß nicht verrückt machen. Denn das meiste, was man vorbereitet, das wird keine Sau hören. Keine Sau, weil es gar nicht vorkommt, weil du gar keine Zeit hast, weil dich hoffentlich das Fußballspiel, was du da kommentierst, mit anderen Dingen beglückt. Und ich habe schon so viele schöne Geschichten, die ich erzählen wollte, wo ich später gemerkt habe, ach, das habe ich ja gar nicht erzählt. Herrlich, dann muss es toll gewesen sein.
Ja, stimmt, weil man sich dann nicht auf irgendwelche Nebengeschichten konzentrieren muss.
Nee, ja, im Endeffekt geht es darum, viele Informationen einzuholen und dann kurzfristig zu entscheiden, welche davon kann ich überhaupt brauchen und den größten Teil schmeiße ich hinten rüber, weil mir hoffentlich das Spiel so viel gibt. Und das ist ja auch, also du hast es vorhin mal kurz gesagt, Turid und ich sind ja dann auch immer als Experte bzw. Expertin öfter mal Co-Kommentator oder Co-Kommentatorin. Das ist ja für dich auch nochmal ein Unterschied. Kommentierst du alleine? Kommentierst du aus dem Studio? Kommentierst du aus dem Stadion? Ist ein Experte, eine Expertin mit dabei? Dann hast du, was viele logischerweise nicht wissen, dann hast du immer noch jemanden auf dem Ohr, der dir noch was da mitgibt.
Hier noch eine Promo, da noch irgendwas.
Und das, ja, also Fernsehen und Kommentieren ist unfassbar viel. Wenn du es runterbrechen müsstest, so Unterschied aus dem Stadion und aus dem Studio, ist es klar, die Emotionen sind was anderes. Würdest du sagen, das eine davon ist einfacher als das andere? Oder?
Nee, ich wünschte jedem Kommentator, dass er jedes Spiel, was er kommentiert, aus dem Stadion kommentiert. Weil das ist einfach das Schönste, dabei zu sein. Weil dann hat man eben diesen Vorteil, im Gegenteil zu den Zuhörerinnen und Zuhörern oder Zuschauerinnen und Zuschauern, die da sitzen, aus irgendwelchen Gründen nicht ins Stadion können, dann ist man im Stadion und kann denen erzählen, was sie nicht sehen, was sie nicht spüren. So hast du das Fernsehbild, aber das ist nun mal auch immer eine Geldfrage mittlerweile. Kannst ja jetzt nicht portugiesische Liga jetzt noch auch noch dahin fliegen und sowas. Dann muss das halt, oder wie die zweite Liga bei Sky des Öfteren, aus Unterföhring gemacht wird und ich bitte dann immer meinen Tontechniker, die Atmo so laut zu machen, wie es nur geht, damit ich mich irgendwie reinfühle in dieses Stadion und dann wird genauso gewissenhaft und mit der genau gleichen Art kommentiert, wie als würde ich im Stadion sitzen. Du kannst ja nicht ständig damit fremdeln oder also Fakt ist, jeder will ins Stadion. Aber du musst dich ja mit den Dingen arrangieren, die aus irgendwelchen Gründen nicht stattfinden. Und deswegen will ich ja nicht den Leuten auf den Geist gehen und sagen, ja, leider kann ich das nicht sehen, weil ich sitze ja hier vor einem Monitor. Es ist nichts einfacher, es ist nichts schwerer. Es ist halt oftmals so, wie wenn du im Zirkus stehst, jonglierst da mit 2 Bällen und dann werfen dir Leute schnurstracks noch 4 dazu. Da musst du halt mit 6 jonglieren. Aber du bist ja auch Jongleur, ne? Also für den für den Tierarzt ist das was anderes als für den Jongleur. Wenn du dem Tierarzt sagst, hier sind 6 Bälle, wird schwer. Ja, außer er ist Multitalent. Aber du kannst ja nicht, ein Jongleur wird dir sagen, ja gut, aber das ist ja auch mein Job. Und in dem Fall ist das auch mein Job, mich mit den Dingen zu arrangieren, da meinen Job zu machen. Und ich mache es so, dass ich diesen Job bei allen Informationen, die ich reinhole, bei allem, was ein Kommentator machen muss, wie ihr es gerade auch beschrieben habt, ich fühle das. Ich will das fühlen. Und wenn ich es nicht fühle, dann wird's hart. Aber Gott sei Dank, die meiste Zeit fühle ich's. Und dann erlebt man mich so, wie man mich erlebt. Ich reagiere einfach auf das, was mir da entgegnet und lass dann das raus, was gerade in mir brodelt.
Und trotzdem, wenn man Jongleur ist und mit 6 Bällen gleichzeitig jonglieren muss, kann ja auch schon mal ein Ball runterfallen und man macht vielleicht mal einen Fehler oder man vielleicht sogar auch nur in den Augen der Zuschauerinnen und Zuschauer. Deswegen vielleicht noch ein Thema oder eine Frage dahingehend, wie nimmst du es so wahr, auch kritisiert zu werden oder auch öffentlich quasi immer live zu sein und egal was du sagst in dem Moment, das wird gehört, das wird gesehen, das wird bewertet. Ich habe zum Beispiel an eine Situation erinnern vor ein paar Wochen von unserem lieben Kollegen Marco Hagemann, der sich nach dem Spiel auch dazu berufen gefühlt hat, sich zu äußern via Social Media und gesagt hat, Leute, vergreift euch mal bitte nicht im Ton. Wenn ihr mir irgendwelches Feedback gibt, wie ist es bei dir? Kriegst du da schon mal Kritik ab? Und wenn ja, wie gehst du damit um?
Ich krieg auch Kritik ab. Es muss konstruktiv sein, dass es mich berührt. Ne? Wenn ich jetzt jedes Arschloch, was mir entgegnen wird, in den DMs ernst nehmen würde, dann hätte ich ein Problem. Ich sehe das aus 2 verschiedenen Perspektiven. Also erstmal das Video, was Marco Hagemann gemacht hat, das war, glaube ich, erstmal auch wichtig, dass man da wieder mal so ein Gespür für bekommt. Ich glaube, das muss man immer mal wieder machen, weil die Leute ja denken, Social Media, da kann ich machen, was ich will. Das ist aber nicht so. Da sitzen auch Menschen mit Gefühlen und die wollen sich auch nicht die ganze Zeit beleidigen lassen. Und irgendwann hat man dann vielleicht mal auch einen Tag, wo man es nicht so gut ab kann wie am Tag zuvor oder danach. Das meiste kommt halt immer auch von den unterlegenen Mannschaften, also den Fans von den unterlegenen Mannschaften. Da ist der Kommentator dann auch ganz oft schuld oder ist der
parteiisch.
Parteiisch, ganz, ganz oft. Was ich schon alles für Vereine supportet habe, so viel Zeit habe ich gar nicht.
Die Trikots du schon alle getragen hast.
Es ist unglaublich. Ich habe es dann irgendwann auch mal mit aller Drastigkeit gesagt. Es ist mir so dreckscheißegal, wer da gewinnt. Das glaubt ihr gar nicht. Ich will dieses Fußballspiel sehen, ich will mich daran begeistern und wer hier am Ende gewinnt, das müsst ihr mir leider glauben, auch wenn es euch wehtut, ob du das bist und danach feiern kannst, das ist mir egal. Oder die anderen, das ist mir auch egal, weil übermorgen weiß ich gar nicht mehr, wer da überhaupt gespielt hat, um es mal auf gut Deutsch zu sagen. Es ist kein Kommentator, keine Kommentatorin auf dieser Welt, setzt sich das Headset auf und sagt, so, jetzt kommentiere ich mal gegen Verein X und hoffe, dass Verein Y gewinnt. Ich habe schon Gladbach-Spiele kommentiert im Fernsehen und man muss einmal nur meinen Namen googeln und weiß, ich bin das erste Mal in meinem Leben im Stadion gewesen auf dem Bückelberg. Ich habe für Gladbach gearbeitet. Ich habe die Borussia im Herzen. Aber wenn ich dann das Spiel Hoffenheim gegen Gladbach kommentiere, dann spielt das keine Rolle. Sonst könnte ich halt aufhören. Wenn ich das nicht kann, dann bin ich kein guter Journalist. Und was dir da entgegnet manchmal, das ist Wahnsinn. Aber, und jetzt kommt die andere Seite, es ist ja nicht das erste Mal, dass Leute den Drang hatten, das dann zu äußern, ne? Und das auch völlig zu Recht. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch in so eine Sphäre reinkommen, wo wöchentlich wir Videos machen können über positive Reaktionen. Hier kommt dann aber immer so ein innerer Schalter, weil man denkt, darf man sich selber feiern? Darf man jetzt den Leuten bei Instagram zeigen, dass einen die Leute gut finden? Das ist gerade so ein Ding, was mich umtreibt, was mich beschäftigt, weil es mich auch selber beschäftigt. Ich zum Beispiel bekomme einfach 99,9% sensationelle Nachrichten, wo ich mir selber manchmal denke, Wahnsinn. Und das auch völlig zu Recht. Aber ich würde mir wünschen, dass wir auch in so eine Sphäre reinkommen, wo wöchentlich wir Videos machen können über positive Reaktionen. Hier kommt dann aber immer so ein innerer Schalter, weil man denkt, darf man sich selber feiern? Darf man jetzt den Leuten bei Instagram zeigen, dass einen die Leute gut finden? Das ist gerade so ein Ding, was mich umtreibt, was mich beschäftigt, weil es mich auch selber beschäftigt. Ich zum Beispiel bekomme einfach 99,9% sensationelle Nachricht, wo ich mir selber manchmal denke, Wahnsinn. Ich habe vor kurzem vom geschätzten Autoren Christian Huber, der ja auch Fußballfan ist, sein neues Buch zugeschickt bekommen und hat er mir auf die Karte geschrieben, mein lieber Christian, ich wollte dir mal sagen, dass ich manchmal Fußballspiele, die mich überhaupt nicht interessieren, gucke, nur weil du sie kommentierst. Und da habe ich mir gedacht, leck mich fett, das will ich am liebsten sofort fotografieren und den Leuten zeigen, weil mich das so stolz macht. Ich habe es aber nicht getan, weil ich gedacht habe, wenn ich das mache, dann zerfetzen sich,
kriegst du es um die Ohren gehauen. Ja.
Dann sitzen dann nämlich die anderen Leute und sagen, habt ihr das gesehen? Der Strassi hat ja von dem Huber, das hat er dann gepostet, muss das sein? Muss er sich so feiern? Diese Gehässigkeit, dieses fehlende Gönnerhafte und sowas, ja, was mir total abgeht, das geht mir mittlerweile auf den Sack, dass selbst ich, der findet, dass er gerade gut im Leben steht, da zusammenbricht wie so ein Achtjähriger.
Ja. Ja. Also ich kann es nachvollziehen. Das sind ja aber auch immer, ich weiß nicht, das ist die menschliche Natur. Ich feiere mich auch nicht, also ich würde sowas auch nie machen.
Ja, aber das ist doch scheiße. Lasst uns doch mal dazu kommen, dass wir uns selber auch feiern.
Ja.
Weil ganz ehrlich, ohne mich hätte ich das gar nicht geschafft.
Ja.
Also das ist doch genauso wie wenn es um Beziehungsthemen geht. Ja, du kannst doch keinen Menschen lieben, wenn du dich selber nicht liebst. Du gehst doch nicht dahin und sagst, ich finde mich übrigens total scheiße, aber dich würde ich gerne mal mit Liebe überschütten. Das funktioniert nicht. Aber dann sind wir im Fernsehen, dann geht's um diese Geschichte und dann darfst du dich nicht selber lieben. Also du musst ja jetzt nicht jeden Tag sagen, wie schön du dich findest und wie toll das alles ist. Darum geht's ja auch gar nicht. Aber wenn Videos zugelassen werden mit negativen Sachen und darunter steht dann so, das kann auch nicht sein, was soll das? Also alles berechtigte Reaktionen auf so ein Video. Dann würde ich mich freuen, wenn wir jetzt endlich dazu kommen zu sagen, das ist auch richtig so, mir geht's auch so, ich gucke auch manchmal Spiele nur wegen dir und so weiter und so fort. Dieses Positive, dieses Liebegefühl auch sich selbst gegenüber, das müssen wir jetzt mal zulassen. Lass die Leute sich selber lieben und es den Leuten auch erzählen. Ist doch wunderbar, weil wenn dich das stört, dann müsstest du mal über dich nachdenken, warum dich das stört. Dann hast du nämlich ein Problem mit dir selber. Und dann haben wir doch ein ganz anderes Thema.
Ja, ich finde auch, Social Media ist einfach grundsätzlich viel zu, was da an Negativität ausgelebt wird und an Hass, muss man fast schon sagen.
Es ist Selbsthass, Fabi.
Ja, das wissen wir, weil wir das einzuordnen wissen. Aber das wussten wir ja auch nicht schon immer. Das mussten wir ja auch lernen, warum die Leute dies und jenes über uns posten. Ne?
Absolut.
Also ich glaube, dass wir beide sogar, klar, ich habe jetzt auch wieder nach unserem letzten Einsatz, hat irgendjemand mir geschrieben, ich wäre parteiisch für Energie Cottbus.
Ja.
Oder für einen VfL Osnabrück. Ich weiß gar nicht, ich habe schon wieder vergessen, für wen ich überhaupt parteiisch gewesen sein soll.
Das ist aber ein geiles Beispiel. Ich komme an die Bremer Brücke, da war halt dieses 90+6, was ich kommentiert habe, da konnte ich ja gar nichts für. Also ich denke auch nicht in dem Moment übrigens, dass ich den VfL in die zweite Liga gehievt habe. Ich war einfach nur dabei und habe ins Mikro geschrien, weil es mich auch irgendwie berührt hat. Und dann kommen die da und sagen, ach geil und toll und dies und das. Ne? Und ich nehme das alles auf und denke mir so, herrlich. Und dann 2 Stunden später habe ich eine DM, wo drin steht, warum hast du den VfL Osnabrück eigentlich? Dann denke ich mir, sag mal, bin ich hier voll oder was?
Und das sind zum Glück nur, in Anführungszeichen, die Sachen, mit denen wir beide uns auseinandersetzen müssen. Ich glaube, bei Turit
jetzt stellt euch mal vor, ihr werdet noch eine Frau, die sich anmaßt, Männerfußball zu kommentieren.
Ja, auch da, das ist ja jetzt, du hast ja, gut, hast schon gesagt, wenn die Folge rauskommt, dann ist das Spiel gespielt.
Ja.
Aber ich bin sehr gespannt auf das Spiel Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg, weil da ja auch eine sehr besondere Situation.
Genau, die erste Cheftrainerin in der Bundesliga.
Ja, und da auch nochmal kurz, also ist dann wie gesagt schon ein paar Tage her, aber was da, ey, Shoutout an den Social Media Admin von Union Berlin oder vielleicht ist es auch eine Frau, weiß ich nicht. Bester Mann, beste Frau. So sollte es sein, dagegen schießen, weil was da für eine Kacke runterkam.
Die sind halt stabil.
Mein Gott.
Die sind stabil bei Union Berlin.
Ja.
Aber ich zum Beispiel habe mir das angeschaut und ich kenne das ja von Sabrina Wittmann aus der dritten Liga. Das spielt ja, also Geschlecht sollte ja sowieso keine Rolle. Natürlich ist das etwas Historisches und ich möchte das wirklich nur aus der schönen Seite sehen. Ja. Ich habe eine Tochter. der kann ich jetzt sagen, irgendwann immer, da sind jetzt Bundesliga-Trainerinnen, da sind Co-Kommentatorinnen, da sind Kommentatorinnen. Ich bin ja zum Beispiel völlig verliebt in Rachel, ja, also das sage ich ihr auch und das kann meine Freundin auch wissen, weil ich einfach ihren Mut so toll finde, ne? Das ist einfach herrlich, aber die struggelt auch mit diesen Kommentaren, weil dann brauchst du erstmal ein dickes Fell. Also ich lasse mich auch nicht gerne beleidigen, aber mit der Zeit kriegst du dann ein dickes Fell und da macht sich natürlich einer Gedanken, wenn aber die ganze Kritik nur darauf aus ist, als was du geboren bist, ja, mit welcher Hautfarbe, mit welchem Geschlecht und sowas, was du ja gar nicht ändern kannst, was du auch gar nicht ändern willst, auf einmal hinterfragst du dein ganzes Sein wegen irgendwelchen Arschlöchern, pardon, dass ich das die ganze Zeit so sage, aber so ist es ja, das ist Wahnsinn, da würde ich lieber, deswegen ist es dann oft halt kein Social Media, sondern Asozial Media.
Ja, also ich habe das Gefühl und du hast einen sehr guten Umgang damit gefunden, eben lässt dich von diesen Nachrichten, die negativ sind und vielleicht nicht konstruktiv negativ sind, kein konstruktives Feedback, gar nicht tangieren und nimmst eher so für dich die sehr vielen positiven Nachrichten mit. Ich finde das ein sehr, sehr gesunder Umgang, glaube ich.
Ja, und wenn du in dieser Branche nicht von beiden Seiten was abbekommst, dann bist du auch irgendwie irrelevant. Ne?
Also anecken,
wenn die Leute sagen, du bist zu laut, du bist zu dies, du bist zu das, sage ich ja, alles klar, bin ich auch. Den einen gefällt es, den anderen nicht. Hier kann ich vielleicht wirklich mal ein bisschen an dem Volumen drehen. War das wirklich so? Aber ganz ehrlich, ich habe noch nie in meinem Leben geschrien bei einem Fußballspiel, weil ich dachte, das muss ich jetzt machen, das kommt gut an. Jeder Schrei war aus dem Herzen. Das ist für viele auch sicherlich unglaublich oder die wollen mir das nicht abkaufen oder sonst irgendwas. Aber irgendwann wird es sein, dass ich nach 40 Jahren hoffentlich aufhöre und ich habe 40 Jahre genau das Gleiche gemacht, weil es einfach so ist. Ich habe nichts getan, um anderen zu gefallen, sondern ich habe in dem Moment das gemacht, was ich gefühlt habe. Und wenn die Menschen gerade das machen, was sie fühlen, dann ist das doch wunderbar.
Ja, dann kann man nur nicken, oder?
Das stimmt, ja. Das
Fabi, ist so. Weißt du, was ich hier auf unserem Zettel habe? Ich habe hier noch so eine kleine Schnellfragerunde haben wir ja eigentlich vorbereitet.
Ja, habe ich auch gerade gesehen.
Sollen wir die noch kurz mal abfeuern?
Ich habe noch Zeit. Ich habe auch überlegt, aber... Das machen wir jetzt nur, wir dürfen jetzt dir noch mal ein paar Fragen stellen, aber das machen wir auch nur, weil ich ja jetzt gerade gelernt habe, dass du damit gut umgehen kannst. Weil eigentlich sind die schon wieder ein bisschen verfänglich.
Gottes Willen.
Weißt du, wie ich meine?
Nein. Also,
aber er kann es ja einordnen. Kann ja sein, wenn er jetzt eine Antwort auf eine Frage gibt,
dass er dann wieder ein Trikot trägt,
so, meinst du? Ja.
Ich trage grundsätzlich keine Trikots, weil ich dafür nicht den Körper habe.
Vielleicht Haie-Trikots. Die Eishockey-Trikots,
genau. Die sind. Ich habe ein Eishockey-Trikot von den Rangers, von den New York Rangers, und da fühle ich mich immer sehr wohl drin.
Ja. Und ein Eagles-Trikot hast du doch bestimmt auch.
Ich habe ein Eagles- und ein Jets-Trikot habe ich natürlich auch, genau. Mir kommen die amerikanischen Sportarten sehr entgegen, bauchtechnisch.
dann frag.
Feuer mal los. Dein Lieblingsstadion zum Kommentieren, hast du eins?
Und wenn du noch keins hast, dann auch. Welches wär's denn vielleicht, wo du noch nicht warst?
Das MetLife Stadium in New York, in New Jersey. Ungelogen seit der King of Queens Folge, wo Doug Heffernan damals seiner Freundin Carrie den Antrag gemacht hat und den Ring in die Pommes hat fallen lassen, bin ich ja Amerika-Fan geworden und sowas. Und ich war danach so oft im MetLife Stadium und habe gedacht, boah, hier irgendwann mal zu kommentieren.
Wirst du da kommentieren?
Und das würde ich jetzt machen. Ja, England gegen Panama, das letzte Gruppenspiel. Und da werden mir alle verzeihen, rund um den Borussia-Park und viele andere, Bremer Brücke und sowas. Das ist für mich das Beste.
Irgendein Lieblingsspieler, den du gerne kommentierst?
Neben Fabian Klos und Steven R. und
mich hast du wunderbar immer kommentiert.
Ja, du hast ja auch immer Tore gemacht für die Arminia. Lieblingsspieler kommentiert. Ich hätte gerne Michael Ballacks Spiele kommentiert, weil der ist für mich der größte Spieler aller Zeiten. Das ist einfach so. Er hat uns 10 Jahre lang getragen, als wir nicht so viele internationale Stars hatten.
Der größte deutsche Spieler.
Der ist für mich der größte.
Okay,
ich bin kein Ronaldo oder Messi oder sonst irgendwas. Ich brauche das nicht.
Das ist eine Aussage.
Hast du mal gesehen, wenn Ballack
den Capitano geliebt.
Der hat geliefert, der hatte einen Schuss. Ich habe auch immer mit Ballack PlayStation gespielt und sowas.
Die Wade der Nation.
Es gab einen Brennpunkt Ja. Bei der ARD, dass der ausfällt für die Weltmeisterschaft. Das gibt es danach nicht mehr, weil der einfach so wichtig war. Ja. Und er war für mich, er hat mich getragen durch meine Jugend. Das habe ich ihm auch schon mal gesagt. Ich durfte immer mit ihm schon kommentieren für Magenta und sowas. Der bleibt mein Held.
Sehr gut. Gibt es ein Tor oder ein Spiel, das dir besonders im Kopf geblieben ist?
Ja, weil ich daran erinnert wurde, ne? 90 plus 6. Aber auch hier hätte es das nicht gegeben, wenn ich 90 plus 4, bah, Muaka Simakala, Sean Simakala, das Tor gemacht hätte. Und dann ist es Wulf mit diesem Treffer. Das war sicherlich das Emotionalste. Aber ich habe auch schon Dinger, also da waren Gott sei Dank schon viele. Ich habe das Glück, dass oft in den letzten Minuten immer was passiert bei Spielen, die ich mache. Aber das war natürlich heavy.
Ja. Ich kann aus eigener Erfahrung noch sagen, es gibt gewisse Namen, die spricht keiner schöner aus als Christian Strassburg. Ich weiß jetzt nicht mehr den ganzen, kriegst du den Namen von vom Torwart von Viktoria Köln, Dudu?
Ja, Eduardo dos Santos Hessler, Dudu, aber es gibt ja noch ganz andere. Es gibt José Enrique Ríos Alonso bei Rot-Weiß Essen. Dann gab es Tom Ludovic Jean-Baptiste Moustier, der jetzt in Portugal spielt, von Rot-Weiß Essen und sowas. Ich liebe einfach Namen. Insofern hoffe ich, hast du einen wunderbaren Namen für deine Tochter. Vielleicht sogar mehrere. Wenn sie dann irgendwann mal Fußball spielt, will ich das dann kommentieren. Müssen wir aber
drei Vornamen
Wenn wir hier raus sind, dann sage ich ihn dir.
Aber weißt du, der Mann kann nicht mit Zahlen, aber mit Namen.
Mit Namen, ja.
Mit Namen hat er es. Ja.
Ich kann gut Kopf rechnen. Ist das Einzige, was ich mit Zahlen kann.
Ja. Mich interessieren keine Namen.
Mich interessieren nur Zahlen. Sind wir schon durch, oder was? 77 schon. Minuten?
Ja.
Ja, ich glaube, es ist warm gelaufen. Es ist fast die längste Folge.
Wir hatten dir eigentlich 3 Stunden versprochen, ne? Aber
ja, ihr habt so viel Zettel da in der Hand. Ich habe mit der Celine 1,5 Stunden Vorgespräch geführt. Das hat ja länger gedauert als der Podcast.
Das war mehr privat als alles andere wahrscheinlich.
Wir müssen aufpassen, dass Ture nicht bald das Kind kriegt. Also.
Genau, zu dem Zeitpunkt. Ja, gut.
Nein, das war
aber super. Wie viel haben wir bitte über dich erfahren? Also jede Menge. Vielen Dank dafür.
Das ist schon gemütlich hier. Yes. Der Johnny hat das hier sehr gemütlich gemacht.
Ja.
Das richten wir ihm gleich aus. Nein, Strassi, danke dir. Also es ist total spannend. Wir wollen ja alle Facetten des Fußballs beleuchten. Das Kommentatorendasein hatten wir noch nicht. Deswegen schön, dass du uns erstmal inhaltlich mitgenommen hast. Was macht diesen Job überhaupt aus? Aber dann auch deine eigene Geschichte sehr transparent geteilt hast, die ja dann eben auch geprägt war von vielen Wegen.
Aber auch Höhepunkten, wie zum Beispiel vor 2-3 Wochen, als du mir bei Instagram gefolgt bist, Turit.
Ja, das war ich hab ihm danach geschrieben, jetzt muss ich ihm mal folgen, weil Fabi Klos erzählt jedes Mal von ihm. Und jetzt,
da siehst du mal, wie viel ich, und du piekst mich immer nur, piesackst mich.
Dass es aber Fabi Klos gebraucht hat für dieses Follow.
Ja, das stimmt. Ja, tut mir leid, aber
kein Problem.
Jetzt
du hast ja anderes zu tun.
Ja, genau. Nein, wie gesagt, vielen Dank. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön.
Mal wieder.
Ja, mir auch. Ich freue mich auf alles, was wir beide in den nächsten Wochen noch zusammen machen werden.
Ja, nach Aue wollt's ja nicht mit.
Nach Aue komme ich nicht mit. Aber der letzte Spieltag, 3. Liga, kommt ja. Und ich habe bei Magenta schon mal den Wunsch hinterlegt, mit dir da den letzten Spieltag unterwegs
sein zu dürfen. So viel Liebe, Dankeschön. Ja. Danke.
Sehr gerne.
Tschüss.
Ciao. Christian Strassburger gilt für viele als der Shootingstar in der Kommentatorenszene. Je länger die Folge dauert, desto mehr entfaltet sich auch seine Geschichte und desto klarer wird, wie viel persönliche Leidenschaft, aber auch wie viele Umwege hinter seinem heutigen Erfolg stehen. Was zunächst und von außen wie eine klassische Karriere im Fußballjournalismus wirkt, ist bei genauerem Hinhören eine sehr persönliche Entwicklungsgeschichte. Strassi spricht offen über eine schwierige Kindheit, das Aufwachsen ohne Vater und über Momente, in denen Unsicherheit und auch Orientierungslosigkeit seinen Weg geprägt haben. Es sind Erlebnisse, die ihn früh gezwungen haben, eigene Strukturen zu finden. Und genau dort beginnt seine besondere Beziehung zum Kommentieren. Sein Kinderzimmer wird dabei zum zentralen Ort seiner Entwicklung. Während andere dort vielleicht nur spielen, beginnt er, sich das Kommentieren selber beizubringen, Spiele nachsprechen, Situationen analysieren, Sprache und Rhythmus entwickeln. Dieses frühe Training wird zu seinem Ventil. Und gleichzeitig zu einer klaren Richtung, die er immer konsequenter verfolgt. Auch wenn nicht alles einfach ist und er sich auch immer wieder mit Zweifeln oder äußeren Hürden konfrontiert sieht, bleibt er beharrlich. In ihm wächst die Überzeugung, dass genau dieser Traum sein Ziel ist. Mit viel Geduld, Arbeit und Konsequenz schafft er Schritt für Schritt den Sprung in den professionellen Fußball. Von kleineren Spielen über die 3. Liga bis hin zur 2. und schließlich Bundesliga. Heute ist er fest als Kommentator etabliert und wird als einer von 2 deutschen Kommentatoren für Magenta zur Weltmeisterschaft in die USA reisen. Für uns war klar, dass wir ihn unbedingt einmal einladen wollten, denn KommentatorInnen sind längst mehr als Begleitstimmen im Hintergrund. Sie sind ein fester Bestandteil unserer Fußballkultur und prägen, wie Spiele erlebt werden.
Gleichzeitig bietet seine Geschichte weit mehr als nur Einblicke in den Job. Sie zeigt, wie wichtig Leidenschaft, Durchhaltevermögen und Eigenantrieb sind. Vielleicht ist genau das die zentrale Botschaft seiner Geschichte. Auch wenn der Weg nicht gerade verläuft und nicht immer einfach ist, man kann mit Konsequenz und Überzeugung seinen eigenen Platz finden und eben seine Ziele erreichen. Christian Straßburger, Strassi, schön, dass du da warst.
Kann ich irgendwann mal schaffen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.
Frag mich, wie lange es hält. Bin gefangen in meiner Gedankenwelt. Termintürme, bis der Kalender wie Jenga zusammenfällt. Ja, mein Panik hat sein Pulverfass. Notifikation im Sekundentakt. Fuck, ich kann nicht atmen und es klopft mir bis zum Hals, verdammt. Die wollen ewig leben, ich versuch nur durch den Tag zu kommen. Das ist keine Phase, man geht so weiter, bis der Sarg zu klappt. Acker Tag und Nacht, bis Bielefeld alle Pokale hat.
Sag, ja. Wie weit noch?
Wie weit?
Ey, wie weit? Muss man gehen, damit man alles erreicht? Blut und Schweiß,
Tränen und Zeit.
Wir jagen Trophäen, doch sag mir, was ist der Preis?
Was ist der Preis?
Kann ich irgendwann mal schlafen in diesem Leben? Ich hab genug gesehen für sieben Leben. Wie weit noch? Wie weit muss man gehen, damit man alles erreicht? Alles erreicht.